Forschungsimpuls, der Wissenschaftspodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forschungsimpuls und heute ist bei hochsommerlichen Temperaturen Dr. Julia Hoder bei mir. Julia, herzlich willkommen im Forschungsimpuls.
Hallo Nikolai, schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
Herzlich gerne. Man kann ja vielleicht sagen, wir hatten tatsächlich die ein oder anderen Versuche, wie wir jetzt diesen Podcast, diese Episode am geschicktesten aufbauen und uns terminlich treffen, inhaltlich treffen. Und dann ist uns einfach der Papst dazwischen gefunkt. Ich glaube, das passiert auch nicht so vielen Podcastplanern, oder?
Überhaupt nicht. Aber das ist ein historisches Ereignis, was mich als Historikerin natürlich ganz besonders freut. Insbesondere, wenn dieser Papst dann auch noch über KI schreibt.
Es ist Wahnsinn. So, und damit sind wir schon mittendrin. Also Hörerinnen und Hörer werden das jetzt schon vermuten. Es geht um künstliche Intelligenz, aber auch eben in der Kombination mit dem, was wir aus dem Vatikan dazu lesen konnten. Und wir werden heute den Versuch unternehmen, das in so eine Art metawissenschaftlichen Analyse hier zu diskutieren. Mal schauen, wie uns das gelingt. Ich habe mir überlegt, das kann ich natürlich nicht aus einer Wirtschaftsinformatik oder Verwaltungsinformatik-Perspektive machen. Mit wem könnte man das dann besser machen als mit dir, Julia? Ich versuche dich mal ein bisschen vorzustellen, so zu flankieren, was du alles gemacht hast. Es ist aber gar nicht so einfach, das irgendwie so auf einen Nenner zu bringen. Es ist nämlich so vielseitig und deshalb passt das auch so gut. Wenn ich es richtig verstanden habe, hast du angefangen mit dem Studium Geschichte an der Uni Konstanz und hast da auch dann später den Master gemacht. Dann bist du aber an die Universität Tübingen gegangen und hast da auch, ich sag mal, ganz ordentlich sozusagen promoviert und dich dabei aber auch schon auf ja das Thema Katholizismus, wie kann man das allgemein erklären? Also es hat auch irgendwie so einen besonders sprachlichen Titel, vielleicht musst du da einmal kurz reingrätschen, dann gehen wir noch weiter in deiner Vita, aber ganz kurz zu deiner Promotion. Was ist das für eine Mundart, in der der Titel geschrieben ist?
Ich habe über die frühe Neuzeit promoviert, über das späte 16. Jahrhundert, also über die, um es ganz lang auszudrücken, über die Etablierung der katholischen Konfessionskultur in den habsburgischen Territorien in Österreich im ausgehenden 16. Jahrhundert. Oder aber ganz verkürzt gesagt, ich habe mir angeschaut, wie die Frauen des Hauses Habsburg quasi den Katholizismus wieder in Österreich verankert haben und wie sie dafür das Bestattungszeremoniell genutzt haben. Oder vielleicht noch kürzer, wie bringe ich ein Land wieder zum Katholizismus mit einer Leiche?
Wow, okay. Und die hatte, glaube ich, aber auch noch so einen besonderen Titel, nicht wahr? War das irgendwie in altem Deutsch oder was?
Ja, genau. Das war ein Zitat. Jetzt muss ich aber gerade mal passen. Siehst du, jetzt kriege ich das Zitat meiner eigenen Doktorarbeit nicht mehr.
Das würde mir genauso gehen, muss ich sagen. Aber wir legen es in die Shownotes einfach rein. Ist auch interessant, weil das hatten wir auch noch nicht. Und vielleicht bei der Stelle kann ich eine Sache auflösen. Die letzte Forschungsimpuls-Folge war mit einem klingonischen Titel versehen. Und der klingonische Titel hieß übrigens 6-7. Also das war eine Hommage an Star Trek und klingonisch. Ist auch keiner drauf gekommen. Jedenfalls hat keiner kommentiert. Und bei dir wäre es jetzt halt, also war das jetzt Altdeutsch? Habe ich es richtig verstanden? Altdeutsch? Oder?
Nee, das ist so frühneuzeitliches Deutsch. Also es ist also auch kein Sütterlin. Also es ist die Handschrift von Maria von Innerösterreich. Also ich hatte mir dann im Archiv auch selber dieses Alphabet beigebracht, das lesen zu können.
Ach ja, Wahnsinn. Das ist ja im Prinzip auch wieder wie in Star Trek. Hast du selber ein Alphabet beigebracht. Super, okay. Du bist ja ganz richtig. Schön, dass du da bist. Ja, du bist dann aber in ganz vielen Themen weiter marschiert, also auch in der Wissenschaft, aber auch, glaube ich, in der Praxis, wenn man so möchte. Zum einen bist du natürlich an der TH Köln. Ja, wie ist dein richtiger Titel? Teamleiterin Digitalisierung? Kann man das so ausdrücken?
Teamleitung, Projekt- und Prozessmanagement für die wissenschaftsunterstützenden Prozesse. Das ist also quasi jede Form von Verwaltungsdigitalisierung, wie es auch in Kommunen beispielsweise umgesetzt wird.
Ja, wir haben gerade schon im Vorgespräch beschlossen, weil wir das auch geplant hatten ursprünglich, das machen wir auf jeden Fall zum zweiten Teil auch gleich von dieser Episode. Wir wollen nämlich auch über Verwaltungsdigitalisierung sprechen. Man merkt es schon, es ist vielleicht ein bisschen wirklich verrückt, ne, in was für einem Themenkomplott wir heute unterwegs sind. Das wird sehr spannend. Ja, und dann gehört aber noch mehr zu dir als Persönlichkeit, Forscherin und ja auch jemand, der sich sehr für das Thema Verwaltungsdigitalisierung einsetzt. Du bist im NEGZ, im Forschungsausschuss, Co-Sprecherin Tieren. Jetzt muss man einmal auch ganz kurz sagen, was das NEGZ ist. Ich würde es erklären als eine Art Interessensverband zum Thema Verwaltungsdigitalisierung, Nationales E-Government-Kompetenzzentrum. Die einen oder anderen hier aus dieser Podcast-Gruppe werden das vielleicht kennen aus Forschungsinteresse. Das heißt, da bist du wirklich aktiv, um das Thema Verwaltungsdigitalisierung nach vorne zu treiben, kann man sagen, ja?
Ja, genau. Forschungsaktivitäten auch ganz gezielt. Im NEGZ auch im Ausschuss mit dem Fokus auf die Förderung von weiblichen WissenschaftlerInnen. Also wir haben ja die Thematik, dass Frauen unterrepräsentiert sind noch im Bereich Verwaltungsdigitalisierung. Da versuche ich im Bereich der Forschung erste Anstöße zu geben. Und ich schaue mir Forschungskooperationen an. Wie können wir InformatikerInnen gezielt mit Verwaltung in Kontakt bringen, um eben auch wissenschaftliche Begleitforschung von Digitalisierung auf den Weg zu bringen.
Auch das wird gleich richtig spannend, glaube ich, wenn wir da tiefer einsteigen. Aber das sind noch immer nicht alle deine Rollen. Natürlich bist du dann auch noch in der Lehre aktiv an der Hochschule des Bundes. Ja. Und wahrscheinlich hast du noch 5 andere Rollen. Julia, was habe ich alles vergessen vorzustellen? Was macht dich noch aus?
Ja, du hast auf jeden Fall die großen Rollen gefunden. Genau, ich bin noch Lehrbeauftragte für agiles Projektmanagement an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung und lehre auch immer wieder an anderen Hochschulen. Also gerade agiles Projektmanagement ist so ein Thema. Mit einer befreundeten Forscherin arbeite ich da auch wissenschaftlich drüber. Wir schauen uns an, wie man Projektmanagement weiterentwickeln kann in der Postagilität, gerade also mit dem, was ich auf meinem Arbeitsplatz erlebe. Was an Methodenkompetenzen erforderlich ist, das versuchen wir eben wissenschaftlich genauer zu ergründen. Und dann habe ich das Thema Digitalität und Nachhaltigkeit noch für mich entdeckt, weil ich bin ja aktiv in der Digitalisierung einer Verwaltung und möchte das natürlich besonders gut auch nachhaltig gestalten. Und habe dazu auch ein Workshop-Konzept mit Kollegen entwickelt, das ich jetzt an Hochschulen auch sukzessive vorstelle. Genau, und manchmal kann man mich auch als Beraterin anfragen, wenn ich Zeit habe. Zu
und,
diesen Themen.
Also das und ich, sicherlich noch. Ja, und genau, du bist noch nicht fertig.
Ich setze mich noch für Frauen in Digitalisierung ein. Das kam auch noch, ich weiß nicht, das hat sich irgendwie ergeben. Ich habe ich setze mich stark für das Thema Gleichstellung ein, habe jetzt auch eine SpeakerInnen-Datenbank als Projekt in Angriff genommen auf Amtsfunk, das ja auch gerade sehr viral geht. Und ich möchte mit Herstage eben Frauen zusammenführen, damit sie einen Safe Space quasi haben, um SpeakerInnen zu werden, Erfahrungen zu sammeln oder auch ganz praktische Dinge wie viel Honorar kann ich verlangen, wenn ich angefragt werde, eben auch für sich zu klären und dann auch so eine gezielte Anlaufstelle zu sein. Weil also es heißt ja immer, wir finden keine geeignete Frau für Panels und wenn eine Frau auf dem Panel sitzt, dann ist das schon irgendwie paritätisch und also ich kenne so viele tolle Frauen und die möchte ich sichtbar machen.
Ja, muss man tatsächlich sagen. Ich sage jetzt nicht, wo ich letzte Woche war, an der Stelle nochmal, aber es ist mir auch aufgefallen, es saßen auf dem Panel bis auf die Moderatorin tatsächlich nur Herren. Und es fällt wirklich auch negativ auf, dass man sich da teilweise immer noch keine richtige Mühe gibt, da eine wirkliche diverse Speaker- und Panellandschaft zusammenzustellen. Einigen gelingt das sehr gut, anderen nicht, aber ich tue mich da auch schwer, das Argument gelten zu lassen. Wir finden da halt niemanden. Also das ist ja sicherlich nicht so. Ja. Okay, und das sieht man ja auch übrigens bei dir. Auf LinkedIn beispielsweise, du bist auf so vielen Konferenzen unterwegs, also eigentlich wahrscheinlich sind wir uns auch schon 5-mal begegnet, aber zumindest überschneiden sich immer unsere Konferenzen, nur nicht die Konferenztage anscheinend. Julia, steigen wir ein. Die Magnifica Humanitas on the Protection of Human Dignity in the Age of Artificial Intelligence. So ist die Enzyklika Künstliche Intelligenz überschrieben von Papst Leo dem 14. Hat es dich überrascht, dass sie erschienen ist? Erste Frage an dich.
Mich hatte die Themenwahl überrascht. Ich bin ja durch meine Promotion auch tief in Kirchengeschichte, päpstliche Religionsgeschichte eingestiegen. Religionsgeschichte ist auch immer Politikgeschichte im 16. Jahrhundert. Habe daher sowieso ein Interesse am Papsttum auch gehabt, weil ich eben das für das ausgehende 16. Jahrhundert genauer mich mit Papstschriften beschäftigt hatte und hatte mich in der Tat gewundert, dass Leo der 14. das Thema KI für sich entdeckt. Also ich hatte mir auch so die anderen Enzykliken der Vorgänger angeschaut und war überrascht im ersten Moment, dass er dieses Thema wählt. Im Nachgang hat es für mich aber Sinn gemacht, als ich mich tiefer eingearbeitet habe.
Dann vielleicht kannst du uns einmal noch ein bisschen grundlegender aufgrund deines Hintergrundes mitnehmen. Was ist dieser, kann man sagen, religionswissenschaftliche Aspekt von den Enzykliken? Was ist das für eine Art Kommunikationsmedium? Ist das sozusagen das Peer-Reviewed Journal des Vatikans oder wie kann man das aufdröseln?
Ah, ja, das ist eigentlich gut, das Peer-Reviewed Journal des Vatikans. Enzykliken sind erstmal so etwas wie Rundschreiben. Also es ist erstmal relativ unbestimmt. Traditionell sind päpstliche Enzykliken aber so sogenannte Lehrbriefe. Das heißt, der Papst richtet bestimmte Lehrinhalte, die ihm wichtig sind, an die Diözesen, an die Bischöfe und in der Neuzeit eben auch an die Gläubigen. Das ist quasi sowas wie sein Regierungsprogramm, was er vorstellt. Und deshalb kommt dieser ersten Papstenzyklika jedes Pontifikates so eine besondere Bedeutung zu, weil sie gibt eigentlich quasi den Kurs vor, wie die Politik oder die Schwerpunktsetzung in diesem Pontifikat sein soll, worauf sich dieser Papst dann eben konzentriert. Es gibt ganz unterschiedliche Arten der Kommunikation im Papsttum. Diese päpstlichen Enzykliken haben sich ab 1740 durchgesetzt, also auch wirklich traditionell zum Amtsantritt. Es gibt aber auch beispielsweise, wie heißen sie denn, apostolische Konstitutionen, in denen dann eher Rechtstexte quasi veröffentlicht werden. Also man könnte sagen, apostolische Konstitutionen sind eher auf das Recht, auf das Kirchenrecht ausgerichtet, geben hier quasi Vorgaben, wie bestimmte Dinge rechtlich umzusetzen sind. Und die Enzyklika ist quasi, das ist die Lehre, die wir vertreten werden. Und dadurch, dass die an die Gemeinde geht und gelehrt wird, auch in den Kirchen, hat sie natürlich eine ganz besondere Strahlkraft.
Versuchen wir mal einzusteigen. Ich habe einen kleinen Ausschnitt mitgebracht und jetzt versuchen wir das hier einmal kurz hier reinzubringen. Ganz kleiner Ausschnitt.
Let's not fear artificial intelligence, but constantly keep the question of the human in play. We cannot be careless with our most powerful technical instruments.
Ja, soweit als ganz kleinen Einstieg. Es setzt so ein bisschen, glaube ich, die Richtung. Man kann das sowieso nicht zusammenfassen, würde ich zumindest sagen. Es sind zig hundert Seiten. Julia, du hast sie gelesen in Vorbereitung zu diesem Podcast, hoffe ich.
Ja, selbstverständlich. Die liegen auch ausgedruckt neben mir.
Du hast sie gerade schon hochgehalten. Respekt. Ja, ich habe auch versucht, mich digital durchzuarbeiten. Ist gar nicht so einfach, weil es quasi als HTML-Fließtext auf Deutsch publiziert ist. Aber trotzdem sehr interessant. Ja, Papst Leo hat hier ja im Prinzip so ein bisschen jetzt mit diesem Einstiegszitat klar gemacht, es ist eine Technologie, über die wir uns Gedanken machen möchten. Und du hast gerade schon erklärt, es ist damit richtungsweisend für sein, ja, für seine Marschrichtung, für sein Pontifikat, was er vielleicht vorgeben möchte. Jetzt hast du gerade gesagt, es hat dich im Rückblick nach dem Lesen als ersten Eindruck sozusagen dann nicht mehr überrascht, dass es das Thema künstliche Intelligenz ist. Würde mich natürlich interessieren, warum nicht?
Ja, gerne. Also die Enzyklika ist genau 135 Jahre nach einer ganz anderen berühmten Sozialenzyklika eines Papstes veröffentlicht worden, Leo der 13., also quasi der Namensvorgänger von Leo dem 14. Päpste stellen sich ja gerne in so eine Traditionslinie mit der Namenswahl ihres Pontifikates, das heißt Vorgänger, deren Politik sie besonders ansprechend oder gut fanden. Dann übernehmen sie mitunter den Namen. Das ist auch hier an dieser Stelle der Fall gewesen. Und Leo der 13. hatte 1891 eine ganz große, bekannte Enzyklika zur Sozialethik veröffentlicht, in der er die Herausforderung der industriellen Revolution thematisiert hatte. Und er hatte darin auch argumentiert, dass eben diese industrielle Revolution die Arbeit, so wie wir sie kennen, verändert. Und diese Traditionslinie greift Leo der 14. nun in seiner Enzyklika zu KI auf, indem er sagt, die digitale Revolution verändert den Menschen. Also er begreift beides als eine ganz ähnlich gelagerte, tiefschürfende gesellschaftliche Veränderung, der wir gegenüberstehen und wo er auch als Papst, als Oberhaupt von 1,4 Milliarden Christen die Verantwortung sieht, hier eben eine Marschrichtung vorzugeben, könnte man sagen, und das auch entsprechend gut einzuordnen. Was bei ihm auch auffällt, ist, er nimmt den Menschen in den Fokus. Also er spricht von einer, die KI muss entwaffnet werden, aber er rückt, also er geht da wirklich sozial mit der Frage der sozialen Gerechtigkeit heran und nimmt den Mensch und der Mensch in seiner Menschlichkeit in den Fokus.
Was kann man denn technisch sagen zu diesem vielleicht Entstehungsprozess oder vielleicht auch der Präsentation? Er hatte ja beispielsweise von Anthropic eine Führungskraft eingeladen, was wahrscheinlich auch sehr ungewöhnlich ist, dass da überhaupt diese Art von Aufbereitung erstmal so stattfindet. Ich konnte es jetzt nicht mit einer wissenschaftlichen Quelle belegen, aber angeblich gibt es ja dieses Silicon Valley Enklave, hätte ich jetzt fast gesagt, also diese Community, wo der Vatikan sich auch quasi Beratung reinholt aus dem Silicon Valley, um eben ganz nah an diesen technologischen Entwicklungen, kommen wir nachher vielleicht nochmal drauf, die in Richtung Transhumanismus auch gehen, sich ja zu beratschlagen. Was würdest du sagen, was macht jetzt in diese Enzyklika vielleicht besonders eben in diesem Entstehungsprozess?
Also ich gehe davon aus, dass der Papst auf jeden Fall ein beratendes Gremium um sich auch versammelt hat, das ihm Hilfestellung gegeben hat. Also ich weiß es nicht, weil ich leider noch nie an so einer Entstehungsgenese teilgenommen
habe. Aber du warst ganz
habe.
Nah dabei, wenn ich mal kurz unterbrechen darf, nicht wahr? Du hast mehrfach auf Stipendiumsbasis nach Rom verschlagen, nicht wahr? Ja, also so nah wie du kann man wahrscheinlich gar nicht sonst sein. Vielleicht sagst du da auch gleich noch ganz kurz was zu.
Ja, genau. Ja, ich war im Archivio Secreto Vaticano. Und das war
Was
schon
ist das?
Das Vatikanische Geheimarchiv. Da durfte ich
Nein.
lesen. Da kommt man nur mit Empfehlungsschreiben rein. Und, genau, da durfte ich für meine Doktorarbeit forschen und habe mir Seligsprechungsprozessakten angeschaut. Und das ist auch wirklich, also man kommt auch, also man muss in den Vatikanstaat quasi einreisen, um in dieses Archiv zu kommen. Also man, kennst du dich in Rom aus?
Also ein bisschen, ja. Ich war auch im Vatikan schon, aber sicherlich nicht im Geheimarchiv. Aber ich habe den Brown gelesen. Ich fühle mich als absoluter Vollprofi und imstande, mich dort blind zu orientieren.
Ja, also ich habe mir das auch so wie bei Dan Brown vorgestellt im Magazin, dass das dann solche Druckluftkammern und sowas hat. Das war leider nicht so.
Sondern wie war es? Nehmen wir uns mit, bitte. Das ist ja Wahnsinn.
Ja, also es war schon aufregend. Man konnte über seine Seitenpforte in den Vatikan einreisen und ich konnte da nur mit Empfehlungsschreiben rein und habe dann einen Ausweis bekommen, speziell für das Archiv, und musste mich morgens bei der Schweizer Garde und der vatikanischen Polizei anmelden. Jetzt komme ich ja von der Schweizer Grenze, deshalb habe ich die natürlich dann auch morgens auf Schweizerdeutsch begrüßt und konnte mich dann so unterhalten. Das war schon sehr lustig. Und dann konnte man, also es gab zwei Türen. Auch zur einen Seite ging es ins Vatikanische Geheimarchiv und zur anderen in die Vatikanischen Bibliotheken. Und ich bin dann immer ins Vatikanische Geheimarchiv und da saßen unglaublich viele Ordensangehörige. Also ich konnte die auch teilweise gar nicht zuordnen und Kommunikation ging nur auf Italienisch. Deshalb musste ich mir Brocken Italienisch beibringen, dass ich mir Akten bestellen konnte. Magazinarbeitenden waren auch immer sehr nett. Ich glaube, mein Italienisch war wirklich sehr schlimm, aber wir haben das immer geschafft, dass ich die Akten bekommen habe. Und dann war das ein ganz toller historischer Lesesaal. In den Vatikanischen Bibliotheken war das auch alles bemalt mit Deckengemälden, mit ganz kostbaren Schränken, in denen alte Pergamente standen. Im Archiv habe ich in Findbüchern, also Findbücher sind Bücher, in denen du schauen kannst, wo ein bestimmtes Werk oder eine Quelle steht. Und die waren selber aber schon historisch. Also die waren zum Teil A3 bis, also die, so groß, keine Ahnung, wie welches Format, mit Pergament. Und darin hast du dann handschriftlich hast du dann gesucht. Und ich musste über die Gratia Nunciatur suchen. Das ist so eine päpstliche ein Ableger. Und Graz ist Graecii, aber die Griechen ist auch Graecii. Und so habe ich manchmal so einen Fehlgriff gemacht und habe mir halt irgendwelche Akten über irgendwelche griechischen, weiß ich nicht, bestellt. Das habe ich dann immer gemerkt. So war das.
Wie viele Wochen, das ist unglaublich spannend, hast du da in diesem Geheimarchiv zugebracht in Summe?
Ja, ich war insgesamt, also ich war zweimal für 3 Monate in Rom und ich war vor allem beim ersten Aufenthalt im Geheimarchiv. Ich kann es nicht auf die Wochen runterbrechen. Ich habe immer variiert, weil ich auch ins Generalarchiv des Jesuitenordens gegangen bin. Und die lagen ungefähr beide also das Jesuitenarchiv im exterritorialen Gebiet des Vatikans. Und
also auf jeden Fall
4 bis 5 Wochen.
Ja, also wirklich, es geht wirklich um Wochen, eher schon Monate, wenn man dir so zuhört. Ne? Nur als kleiner Seitenhieb an die Studierenden und wissenschaftlich Tätigen im Augenblick, die sich beschweren, wie anstrengend das Thema Zitieren und Zotero, Literaturmanagement etc. ist. Ne? Ich erzähle immer so ein bisschen, wie war das denn früher, aber das toppt alles, deine Geschichte aus dem Geheimarchiv. Das ist wirklich spektakulär. Also so kann wissenschaftliches Arbeiten halt eben auch aussehen. Wahnsinn. Jetzt haben wir ja gerade schon so ein bisschen über den Brown gewitzelt. Mir ist aber eine Stelle tatsächlich in der Enzyklika aufgefallen. Und zwar, ich lese die mal gerade vor. Genau aus diesem Grund stellen sich unserem Gewissen entscheidende Fragen, denen wir uns nicht länger entziehen können. Wohin gehen wir? Genau, da habe ich nämlich dann schon an Dan Brown gedacht. Auf welches Ziel wollen wir uns ausrichten? Welche Richtung sollen wir als Menschheit und als Völker einschlagen? Ja, und in Dan Browns Thriller Origin, da gibt es nämlich auch tatsächlich diese Fragen, woher kommen wir, wohin gehen wir? Und unterm Strich ist es das Zusammenspiel von Wissenschaft, Technologie und Menschheit. In welche Richtung wollen wir uns als Menschheit ausrichten? Jetzt schwingt schon wieder Transhumanismus etc. so ein bisschen mit. Aber jetzt die wissenschaftliche Frage, zurück dazu. Ja, du hast uns gerade erklärt, wie vielleicht so ein Entstehungsprozess sein kann, dass der, also das fällt nicht einfach irgendwie vom Himmel oder wird da irgendwie lustig runtergeschrieben, sondern wird es irgendeine Art von Beratung, vielleicht auch in Teilen wie eine wissenschaftliche oder literaturbasierte Entstehung irgendwie geben, externe Beraterinnen und Berater und so weiter. Wenn wir jetzt sowas hier haben wie, woher kommen wir, wohin gehen wir, solche Fragen. Ja, was ist da für dich das Takeaway aus der Enzyklika? Was könnte man sagen, was ist der Impuls, den hier Papst Leo eigentlich mitsetzt? Vielleicht auch aus einer religionswissenschaftlichen Perspektive, also einfach mal feuerfrei.
Ja, also was ich spannend fand, war, ich hätte einen viel stärker theologischen Fokus erwartet, aber er diskutiert ja eigentlich diese Fragestellen vor allem philosophisch und ethisch. Das fand ich sehr spannend. Er grenzt sich ja sehr klar davon ab, dass KI eine Technik ist und dass wir uns in einer technischen Herausforderung beschäftigen, sondern er geht ganz klar auf den Menschen und die gesellschaftlichen Umwälzungen und Herausforderungen, die hier mit einhergehen. Und auch die, ja, wie wir uns dadurch verändern. Und er versucht ja Leitplanken zu setzen. Also er zählt ja erst die Problemstellungen auf, die sich hervortun. Hier nimmt er gerade auch diese Datenkolonialismus in den Fokus, den globalen Süden, wo er natürlich als Oberhaupt von 1,4 Milliarden Christen den Großteil seiner Anhänger auch letztendlich Christen hat, deren Interessen er ja auch schützen muss. Das heißt, er nimmt eine Schutzrolle letztendlich für diese auch ein. Greift ja auch den Begriff der Würdigkeit von Leben auf. Was ist ein Leben in Würde? Wie kann KI gestaltet werden, um dieses menschenwürdige Leben auf jeden Fall noch gestalten zu können? Was mir aufgefallen ist, er hat ein sehr tradiertes Familienbild. Er geht ganz häufig auf Bindung ein in Form von Familie, aber es ist die ganz traditionelle Kernfamilie, also Mann, Frau, Kinder. Also er greift jetzt beispielsweise nicht gleichgeschlechtliche Paare auf oder geht jetzt auch nicht gezielt auf Menschen mit Inklusion ein. Oder er erwähnt, glaube ich, an einer Stelle Gleichstellung von Mann und Frau, was ich sehr gut fand, aber er geht jetzt nicht irgendwie tiefer in Themen ein, dass KI ja gerade Frauen diskriminieren kann, durch entsprechende Datenbias oder eben andere Gruppierungen, jetzt mal ganz losgelöst von Frauen. Da hätte ich mir doch noch mal ein bisschen mehr progressives Benennen gewünscht an dieser Stelle.
Vielleicht eine kurze Nachfrage. Das Thema Kolonialismus habe ich mir auch rausgeschrieben. Das finde ich interessant. Ich würde sagen, das hat zwei Facetten. Du hast gerade die Thematik des globalen Südens mit reingebracht. Das finde ich sehr interessant. Ich habe gedacht, das hat vielleicht auch was damit zu tun und war insofern vielleicht schon ein guter Impuls. Wir sprechen ja gerade im Sinne der digitalen Souveränität, vielleicht nachher dann auch nochmal, auch über eine Art von Kolonialismus. Inwieweit sind wir jetzt denn zum Beispiel in Deutschland oder halt in Europa und dann gerade natürlich, wenn es um das Thema Nutzung von künstlicher Intelligenz auf staatlichen Stellen zum Beispiel geht davon abhängig, dass wir eben von den großen Modellen aus Amerika abhängig sind. Ne? Das hat er jetzt da jetzt so nicht geschrieben, aber im Prinzip dieser Begriff, ne, der kommt jetzt also auch hier immer wieder gerade in der Debatte vor, dieser KI-Kolonialismus. Ne? Das ist also sicherlich auch eine interessante Facette. Ja, jetzt bin ich bei dir reingegrätscht. Du warst noch gar nicht fertig.
Nein, alles gut. Ja, die Frage der Macht. Wem gehören eigentlich diese Daten? Also es ist ja an einer der ersten Stellen, wenn ich jetzt gerade hier nochmal mein ausgedrucktes Exemplar mir anschaue, er greift ja relativ schnell die Problematik auf, dass über KI Macht ausgeübt werden kann, Meinungen gebildet werden können, die in den Händen von wenigen, die unternehmerische Interessen haben, konzentriert sind. Und so eben auch die Gefahr besteht, dass demokratische Strukturen unterhöhlt werden können oder verfälschte Meinungsbildungen stattfinden. Ich glaube, irgendwo geht er auch auf Deepfakes ein in der Enzyklika. Also er sieht schon auch, also aus meiner Sicht benennt er die ganz zentralen Punkte und diskutiert sie dann aber immer wieder hin auf den Punkt der Menschenwürdigkeit.
Wir haben ja hier in diesem Podcast so ein bisschen auch natürlich die Tradition der Verwaltungsinformatik, weil das natürlich jetzt auch so meine Denomination ist, ganz klar. Aber das passt ja bei uns jetzt hier doppelt gut. Ich habe nämlich eine Stelle zu dem, was du sagst, rauskopiert. In der Vergangenheit waren es in erster Linie die Staaten, die Innovationen lenkten und steuerten. Heute sind die Haupttriebkräfte der Entwicklung hingegen private, oft transnationale Akteure, er ist im Prinzip ja klar, wen er meint, die über Ressourcen und Handlungsmöglichkeiten verfügen, die denen vieler Regionen überlegen sind. Die technologische Macht nimmt somit eine beispiellose vorwiegend private Gestaltern und ist aus diesem Grund noch schwieriger zu erkennen, zu steuern und auf das Gemeinwohl auszurichten. Ich finde, auch wenn man das jetzt einfach als Nicht-Katholik, als so einen Schriftsatz einfach mal nimmt, ne, da sind so viele Begriffe drin, die wir tatsächlich in der Verwaltungsinformatik oder Verwaltungsdigitalisierung gerade genauso diskutieren. Ne? Gemeinwohlorientierung von künstlicher Intelligenz, eigener Forschungszweig übrigens, eigenes Fördermittelprojekt jetzt bei uns an der Hochschule, Gemeinwohlorientierung unseres Masterstudiengangs beispielsweise. Und natürlich das andere Thema, was er anspricht, dass jetzt einfach in der Hand von wenigen, ja schon fast oligarchen Strukturen, sagen manche dazu auch, also aus der Privatwirtschaft heraus, einfach diese Modelle, die großen, getrieben werden durch unheimlich großes Kapital. Und wir dann eigentlich die demokratische Handhabbarkeit eben an der Stelle gar nicht mehr haben. Du hast das gerade ja auch schon erklärt. Der hat einen Punkt mit, oder?
Ja, absolut. Und ich glaube, das kann man gar nicht oft genug sagen, weil es ist den Menschen nicht klar. Also es kommt so langsam durch. KI kann gefährlich sein. Da ist irgendwie was. Das kann unsere Demokratie gefährden in ganz vielen unterschiedlichen Punkten. Das verzerrt ja auch schon unsere Wahrnehmung und unsere Meinungsbildung, allein schon diese durch Datenbiase. Aber ich glaube, es hat eine große Schlagkraft, dass es der Papst auch nochmal gesagt hat. Und deshalb fand ich es auch im Nachgang so schlüssig, dass er das zum Thema seiner Enzyklika gemacht hat, weil das ist eine sehr große Gefahr, die jetzt von einem Menschen artikuliert und geäußert wurde, der großen Einfluss hat, der zwar nicht politisch in diesem Sinne Einfluss hat, aber eine moralische Instanz ist und entsprechend auch Diskurse setzen kann. Das ist wichtig.
Ich komme nochmal mit einem zweiten Tonbeispiel und jetzt kommt ein harter Wechsel sozusagen vom Papst zu Stephen Hawking.
Und das wir ist hören wirklich ja auch, ein harter Wechsel.
Ja, aber ich erkläre gleich warum. Wir hören ganz kurz auch mal hier wieder in einen Mini-Ausschnitt rein aus dem Jahr 2016.
Alongside the benefits, AI will also bring dangers, like powerful autonomous weapons. Or new ways for the few to oppress the many.
Ganz Mini-Ausschnitt und was hier die Grundlage war, vielleicht kennst du es. Stephen Hawking hatte damals zusammen mit verschiedenen anderen Akteuren, unter anderem Elon Musk, der war damals noch ein bisschen anders eingestellt, kann man vielleicht sagen, eine Art Warnbrief formuliert, der mich in vielen Teilen an die Enzyklika erinnert hat. Es ging im Prinzip darum zu sagen, wir müssen aufpassen, was künstliche Intelligenz für Möglichkeiten eröffnet, die erst durch diese Technologie sich dann auch wieder neu entwickeln. Ich habe das in meiner Doktorarbeit ja irgendwann mal symbiotische Innovationen, symbiotische Ideen genannt. Also wenn ich halt eine Technologie habe und auf der Grundlage dieser Technologie dann eben so kaskadenförmig zu ganz neuen Ideen komme, dann entwickeln sich eben Probleme, die ich nicht logisch deterministisch einfach nur vorhersagen kann, so nach dem Motto, das ist jetzt morgen der Fall, ja, sondern was passiert denn dann in der Wechselwirkung mit unserer Gesellschaft? Jetzt habe ich hier Stephen Hawking einmal mit reingebracht und vielleicht eine ganz witzige Geschichte. Ich bin ja mittlerweile auch so alt, ich habe noch einen Facebook-Account. Julia, du auch?
Ja, natürlich.
Ja, müssen wir vielleicht erklären, was das ist. Ne? Das war mal so ein soziales Netzwerk, vielleicht das erste, was es so in dieser Form gab, nach MySpace und StudiVZ und ich weiß es nicht. Ne? Ich habe am 28. Juli 2015 da was gepostet und zwar über SGRA1. Sagt dir das zufällig was? SGRA1?
Nein, das sagt mir jetzt gerade nichts.
Das ist eine autonome Waffe und die ist witzigerweise produziert worden von Samsung. Den Hersteller kennen wir alle. Ich hatte darüber gepostet, wie gesagt, schon vor über 10 Jahren und das war alles in diesem Kontext, wo ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen und auch Stephen Hawking da damals noch Position bezogen hat. Das ist eine Waffe, die wird an der Grenze von Südkorea zu Nordkorea in dieser demilitarisierten Zone eingesetzt und ich war zu dem Zeit als Unternehmensberater sehr viel in Korea und habe mich deshalb immer so mit dem Thema Koreanistik auch beschäftigt. Ja. Und das wollte mir so richtig keiner glauben, dass das mit diesen autonomen Waffen so ein Ding ist. Jetzt hat tatsächlich, ja, jetzt kommen wir zurück zur Enzyklika, im Prinzip der Papst ja auch genau, ich finde, der hat das einfach nur weitergeschrieben auch und gesagt, genau damit müssen wir jetzt rechnen. Es verändern sich hier diese, ja, hat es auch ganz konkret ausgedrückt, wie heutzutage Krieg aussieht, wie Waffen aussehen letztlich, nicht wahr? Also es ist doch schon, glaube ich, auch ein Thema, was ihn gesamt, ja, umspannend geopolitisch auch umtreibt, oder?
Ja, absolut. Ja, er spricht ja auch ganz gezielt davon, wir müssen KI entwaffnen. Also nicht nur, dass sie unsere Gesellschaft nicht unkontrolliert verändert, sondern geht ja auch dann ganz konkret auf die Drohnen ein, die eingesetzt werden, automatisierte Waffensysteme. Und also er erklärt das ja auch offen für unmoralisch, was auch ein wichtiges Statement ist, was vermutlich wenig Durchschlagskraft haben wird, als jetzt hier einen symbolischen Effekt, dass er es einfach benennt, aber er drängt darauf, dass es Lösungen geben soll, um entsprechend solche Systeme einzusetzen und hier ein Regularium einzubringen. Also ich finde, seine große Stärke liegt in der Enzyklika darin, dass er Dinge sichtbar macht, die wir vielleicht gar nicht so genau sehen wollten, die mit KI einhergehen.
Liegt so ein Stück weit den Finger in die Wunde. Bei einer Sache bin ich mir nicht so sicher, vielleicht kannst du das mal einordnen. Er hat an einer Stelle auch noch die Universitäten aufgerufen, jetzt darüber nachzudenken. Das finde ich erstmal befremdlich. Ja, also wieso spricht jetzt der Papst die Universitäten und Hochschulen an? Also Frage an dich, wieso macht er das? Es ging in dem Kontext darum, dass eben wissenschaftliche Entdeckungen auch irgendwie eine, ich sag mal, biblisch ausgedrückt, Segnung der Menschheit sind. Er hat da ein Zitat aus dem Matthäusevangelium mit reingebracht. Ja, und jetzt sollten halt eben die Universitäten darüber nachdenken, was das bedeutet. Ja, was verfängt das in der wissenschaftlichen Welt? Was, also da sind wir eigentlich ganz weit weg von da, würde ich jetzt sagen.
Eigentlich schon. Ich muss gestehen, diese Stelle habe ich jetzt gerade nicht
Kannst du
präsent.
mal eine mal vorlesen? Und zwar, die wissenschaftlichen Entdeckungen sind ein Talent, das der Menschheit anvertraut wurde, damit sie es fruchtbar macht. Da ist also Teil Bibelzitat mit drin. Und jetzt kommt sein Appell. Zugleich möchte ich Hochschulen und Universitäten ermutigen, diesen Grundsätzen neue Kraft zu verleihen, indem sie sie in einer zeitgemäßen und im Hinblick auf die digitale Revolution wirkungsvollen Weise neu bedenken. Hat man da an den Universitäten jetzt drauf gewartet? Also, dass wir das als Menschen jetzt so quasi hinnehmen, wenn wir uns ja gesellschaftlich darüber unterhalten, über diesen Appell, ja, aber was heißt das mit den Universitäten? Ich nehme gerade eigentlich eher viel stärker wahr, gerade in Nordrhein-Westfalen. Bitte öffnet euch als Universitäten für das Thema Dual Use, öffnet euch für Defense Tech, nehmt das Thema Dual Use aus euren universitären Statuten heraus. Also, wenn man das vielleicht nicht weiß, viele Universitäten in Deutschland haben sich Dual Use im Prinzip verboten. Also, ich darf keine Technologien an vielen Unis entwickeln, die man für einmal eben Waffentechnologie einsetzen könnte und auf der anderen Seite eben auch zivil. Und jetzt ist der Appell der Politik eigentlich genau das Gegenteil, nämlich bitte diese eigenen auferlegten Regeln hier wieder rausnehmen, weil wir eben in dem Thema Defense Tech ein bisschen was vielleicht aufzuholen haben. Schwierige Frage, nicht wahr? Das ist
Ja, total.
schon wirklich ethisch. Deshalb, das finde ich auch das Gute eigentlich an der Enzyklika. Du hast es ja vorhin auch gesagt, ne? Es wirft einfach ethische Fragestellungen auch auf, wo es sich lohnt, da mal innezuhalten. Und deshalb vielleicht auch, um so ein bisschen die Enzyklika so langsam zuzumachen, ne? Aber deshalb finde ich sie auch lesenswert, muss ich persönlich sagen. Kannst du gleich auch nochmal einordnen. Aber es ist einfach ein schönes Stück, was man lesen kann, auch wenn man jetzt vielleicht einfach nur sagt, ich lese es mit einer gewissen Distanz, ja, oder aus wissenschaftlicher Neugierde. Aber es kommen wirklich die Themen doch zur Sprache, die uns gerade geopolitisch in der Thematik digitale Souveränität und künstliche Intelligenz bewegen. Was haben wir noch vergessen, Julia? Was würdest du noch hinzufügen zur Enzyklika?
Ich glaube, wir haben eigentlich die zentralen Punkte alle benannt. Genau. Nö, du hattest das eigentlich super jetzt schon zusammengefasst. Also sie ist absolut lesenswert. Ich fand, also sie ist lang, also man muss einen langen Atem mitbringen, aber vielleicht so in der Sommerpause findet man ja Zeit.
Und was ich auch empfehlen kann, viele kennen das ja hier aus diesem Podcast, einfach mal das Ganze in Notebook LM reinschmeißen und
Oh
sich dann so
ja.
eine schöne Summary Mindmap erstellen lassen. Sehr interessant. Dann bekommen wir auch direkt so die Struktur, die dahinter auch dem ganzen Dokument innewohnt. Fand ich auch sehr spannend. Kann sich nochmal einen Spezialpodcast erstellen lassen. Und ich bin mir nicht sicher, Julia, aber ich könnte vermuten, dass wir der erste Wissenschaftspodcast sind, der mit einer religionswissenschaftlichen und Informatikperspektive die Enzyklika diskutiert hat. Sehr schön. So, kurzes Durchatmen. Wir haben ein zweites Thema, wo wir noch ganz kurz stehen bleiben wollen. Uns vereint das Thema Verwaltungsdigitalisierung. Und das ist deshalb spannend, weil das also gar nicht so einfach ist, da Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu finden. Das sage ich jetzt einfach mal gerade aus meiner Rolle heraus, wo ich in dem Thema forsche und lehre, wie du ja auch. Ich habe letztens einen Podcast gehört, da wurde tatsächlich gefragt, kann man dazu überhaupt forschen? Da wäre ich fast also durch die Podcast-App durchgestiegen. Kann man da forschen, Julia? Das kannst du doch, glaube ich, als NEGZ-Forschungsausschuss-Sprecherin am besten erklären.
Ja, da kann man sehr viel forschen. Da gibt es diverse Ansatzpunkte von wirklich ganz, ganz klassischen Informatikfragen über, wie muss der Deutschland-Stack aufgebaut sein, welche Anforderungen werden dort gestellt, bis hin zu weichen Themen, welche Kompetenzen benötigen Personen in der Digitalisierung. Also das ist eigentlich ein ganz breites Forschungsfeld, das sich da auffächert. Verwaltungsinformatik klingt so ein bisschen sperrig. Ich finde, das klingt unglaublich deutsch. Also ich mag es total, ich mag Verwaltungsinformatik, aber es klingt schon echt sehr deutsch.
Das Problem, was ich damit habe, ist vor allen Dingen, dass wir in der Forschungscommunity einfach in einer englischsprachigen Community sind. Und das ist auch ja kein Geheimnis. Und dann haben wir auch sehr viel EU-Recht, was hier einschlägig ist in dem Thema. Damit renne ich dann vor allen Dingen auch rum, weil ich ja auch in verschiedenen Gremien der EU-Kommission versuche, immer so ein bisschen anzudocken oder vielleicht mal situativ als Experte mitwirken zu können. Man kann sich da ja einfach bewerben, wenn man in der Wissenschaft tätig ist, als akademischer Beirat, was auch immer, Experte, völlig egal, oder mal Teilnehmer an Seminaren. Und dann mündet das ja nachher meistens in Recht des Bundes. EU-Verordnung ist das Beispiel, was alle kennen, nicht wahr? Das ist EU-Recht, und dann nachher ist das aber halt eben Verwaltungsdigitalisierung in Deutschland, was dann bei der Bundesnetzagentur in der sogenannten KI-Verordnung irgendwann ankommt. Und ja, also es ist schon spektakulär. Was wäre ein besserer Begriff für Verwaltungsinformatik aus deiner Sicht?
Puh, das ist jetzt aber echt eine schwierige Frage.
Also wir haben ja diesen Begriff E-Government, damit tue ich mich tatsächlich ein bisschen schwer, weil da, glaube ich, eher so aus dem Angelsächsischen diesen Fokus auf der reinen Digitalisierung von Prozessen aus meiner Sicht unterwegs ist, schwerpunktmäßig. Ja. Ich finde, jede Art, wo irgendwie Informatics oder so etwas drinsteht, das haben wir auch teilweise ja, Administrative Informatics oder sowas, das klingt immer so ein bisschen nach einem Kunstbegriff, da fühle ich mich auch nicht so ganz wohl. Ich laufe viel mit dem Begriff GovTech und Government Technology rum, weil ja auch im Englischsprachigen eigentlich für sowas haben wir ein Local Government, also was wir als Kommune bezeichnen würden. Und das heißt also, ich würde mich persönlich ganz gut fühlen, einfach mit Government Informatics oder GovTech. Das finde ich schon ein bisschen eher passender, wohlwissend, dass GovTech natürlich also der Startup-Sektor jetzt dabei ist. Aber bleiben wir vielleicht nochmal ganz kurz beim Thema NEGZ, da du da ja auch eine repräsentative Rolle inne hast. Kannst du uns einmal mitnehmen, was macht ihr in diesem Verband? Für wen lohnt es sich, dort anzudocken, tiefer reinzuschauen? Das würde doch, glaube ich, uns alle hier nochmal interessieren.
Ja, super gerne. Also ich bin seit 2023 im NEGZ Mitglied. Das ist quasi, früher hieß es noch Nationales E-Government Kompetenzzentrum, 2013 gegründet, um eben verschiedenste AkteurInnen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft miteinander gut vernetzen zu können, um Themen der Verwaltungsdigitalisierung zu diskutieren. Und also wir haben uns umbenannt, wir heißen zwar immer noch NEGZ, aber jetzt Kompetenznetzwerk Digitale Verwaltung. Und unser Anspruch ist eben, ein Netzwerk zu sein, um verschiedenste Akteure aus diesen drei beziehungsweise vier Bereichen der Zivilgesellschaft auch zusammenzuführen, bestimmte Themen gemeinsam zu erarbeiten und entsprechend auch Impulse, das ist jetzt unser Anliegen im Forschungsausschuss, in die Verwaltung auf wissenschaftlicher Ebene geben zu können. Wir sind so organisiert, wir haben verschiedenste Arbeitskreise, die sich mit verschiedenen Themen beschäftigen. Beispielsweise, wir haben ein AK Diversity, haben ein AK Registermodernisierung, Design Thinking ist ein Thema, wo wir eben ganz gezielt unsere Kompetenzen einbringen, versuchen Paper zu erarbeiten. Im Forschungsausschuss machen wir jährlich eine Ausschreibung für Kurzstudien. Da haben wir jetzt das Thema Deutschland-Stack stark in den Fokus genommen, weil wir eben von Beginn an wissenschaftliche Forschung zu diesem sehr wichtigen Vorhaben der Bundesregierung mit unterstützen möchten. Und da sind jetzt auch die ersten Studienteilnehmer festgelegt worden. Und da möchten wir natürlich schnell Ergebnisse produzieren, damit diese eben in den wissenschaftlichen Diskurs gehen. Mein Anliegen ist, eine Forschungskooperation auch gerade mit der Verwaltung aufzubauen, dass wir eben gezielt sagen, wir haben in der Verwaltung diese Problemstellung. Wir wissen nicht, wie wir diese gut lösen können, wie wir Ergebnisse haben, die gut nachgenutzt werden können, um hier eben so das Match mit WissenschaftlerInnen zu schaffen. Und im NEGZ, das ist das Coole, vom Staatssekretär bis zur Sachbearbeitung, wir sind total heterogen. Wir haben einen hohen Männeranteil, das muss ich auch sagen. Nicht ganz heterogen, aber es ist unglaublich nahbar. Also jeder kann jedem jede Frage stellen, das finde ich sehr angenehm. Deshalb bin ich da auch sehr gerne engagiert.
Ja, vielleicht auch so als kleinen Werbeaufruf. Also tatsächlich sind diese Forschungsförderungen, die ihr jährlich ausschreibt, tatsächlich ja insofern sehr interessant. Vielleicht weniger für die, die jetzt, ich sag mal, hardcore-mäßig in der Wissenschaft unterwegs sind und da jetzt über große Drittmittel nachdenken. Aber ich glaube, für praxisorientierte, sehr konkrete, nahbare Studien im Sinne von Applied Science, wo ich vielleicht Budget brauche, um eine Umfrage repräsentativ aufzusetzen und aber schon das auch abwickeln kann irgendwie mit einer Mannschaft, da ist das, glaube ich, eine große Hilfe, dass es so etwas gibt. Sonst wäre es für viele andere Drittmitteltöpfe wahrscheinlich zu sehr anwendungsorientiert. Und ich glaube, genau in diese Lücke, da springt ihr ein, nicht wahr? Wie grenzt ihr euch denn an zu, wie grenzt ihr euch denn ab zu den anderen Verbünden wie Next und andere? Da gibt es ja noch, und du hast vorhin Amtsfunk genannt, noch, also es gibt so viele Initiativen, wo man sich im Prinzip unter dem Gesichtspunkt Verwaltungsdigitalisierung mit Gleichgesinnten austauschen kann. Was macht jetzt NEGZ speziell?
Im NEGZ haben wir natürlich diesen Fokus auf Verwaltung, Wissenschaft und Wirtschaft, wobei wir doch ein stärkeres Gewicht auch auf der Wirtschaft liegen haben. Zivilgesellschaft, die sich eben im Netzwerk zusammenfinden, während jetzt das Next-Netzwerk sich rein auf Verwaltungsmitarbeitende konzentriert. Also wir haben da Überlappungen, aber wir haben eben diese bestimmten Gruppierungen, die bei uns sich gut zusammenfinden können und Lösungen diskutieren können. Amtsfunk wiederum ist ja jetzt die neue Plattform oder Kollaborationsplattform, auch speziell nur für Verwaltungsmitarbeitende, die sich ganz gezielt von LinkedIn abgrenzen möchte, das ja doch sehr stark auch mitunter selbstdarstellerisch ausgestaltet wird. Da möchte ich mich selbst gar nicht ausnehmen.
Wenn man etwas zu erzählen hat, sehe ich darin ja überhaupt kein Problem. Aber es gibt ja diesen aktuellen Hype, der LinkedIn so ein bisschen völlig unleserlich macht, einfach KI-generierte Texte mit irgendwelchen Achievements, die gar keine sind, oder Statements, die keine sind, und so nach AI-Slop einfach einen schon anschreien. Ja, das also macht teilweise das Medium unerträglich, muss man sagen.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Also ich bin auch wirklich LinkedIn müde gerade, obwohl ich, also ich merke, wie hoch die Sichtbarkeit ist, die man über LinkedIn gewinnen kann. Deshalb versuche ich das auch gerade in der Frauenförderung immer allen mitzugeben. Macht euch einen LinkedIn-Account, postet, damit ihr sichtbar werdet mit dem, was ihr an Wissen und Expertise mitbringt. Amtsfunk ist aber der totale Gegenentwurf dazu. Da geht es wirklich um Fachinhalte. Also es gibt null Selbstdarstellung. Gut, uns gibt es jetzt seit, ich glaube, Mitte Mai. Aber es gibt null Selbstdarstellung und das ist wirklich der Fokus auf, wie können wir uns unterstützen, und es gibt geschützte Räume. Also wo wirklich auch nur Mitarbeitende mit einer Dienstadresse aus der Verwaltung raus sich zusammenfinden können, sich austauschen können, ohne jetzt in irgendeiner Form noch auf Beratungsunternehmen oder so zu stoßen. Das soll die jetzt auf gar keinen Fall irgendwie schlecht machen, aber manchmal möchte man sich ja als Verwaltungsmitarbeiter austauschen, ohne dann direkt schon eine Lösung vorgeschlagen zu bekommen. Und das macht es sehr besonders.
Ja, im Design Thinking kennt man das, nicht wahr? In dem Problem Space eine Weile mal verharren, eine ordentliche Analyse aufsetzen, das ist ja durchaus auch ein wichtiger Schritt. Ja, jetzt hast du eingangs ja erklärt, du bist an der Hochschule des Bundes auch tätig als Dozentin. Wie sollen wir das mal auseinanderdröseln für die Hörerinnen und Hörer? Wir haben die Hochschullandschaft des öffentlichen Dienstes ganz allgemein in Deutschland, vielleicht ist so eine Sondergattung der Universities of Applied Science. Und du bist jetzt also zum Beispiel auch unterwegs an der TH Köln natürlich in deiner Hauptrolle, aber dann eben auch an der Hochschule des Bundes. Was ist denn in den vielen Rollen, die du hast, deine Perspektive darauf, diese Hochschulen des öffentlichen Dienstes für die verschiedenen Karrierepfade? Wie kann man das irgendwie mal griffig bekommen?
Also ich kenne mich sehr gut im Hochschulwesen aus. Ich bin jetzt seit 14 Jahren im Wissenschaftsmanagement.
Deshalb frage ich dich.
Also ich habe da auch schon viel drüber nachgedacht. Also ich war wirklich auch an sehr großen Universitäten wie der Uni zu Köln oder Tübingen, als es exzellent wurde. Von daher habe ich so einen sehr guten Überblick, wie so unterschiedliche Hochschultypen funktionieren. Und die Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung erlebe ich manchmal am wenigsten als Hochschule, sondern eher als Behörde. So könnte man das, glaube ich, bezeichnen. Ich glaube, bei mir ist es eine Besonderheit, weil ich in einem Aufstiegs-Master of Public Administration lehre. Das heißt, meine Studierenden sind schon verbeamtet. Die sind in der Regel so um die 40, könnte man sagen, und bewerben sich also aktiv auf Führungspositionen und machen dann quasi als Qualifikation diesen Master nach. Das heißt, das ist nochmal so eine ganz andere andere Zusammensetzung als Studierenden, als ich jetzt beispielsweise, weiß ich nicht, in so einem dualen Studiengang mit 18-Jährigen habe an der Hochschule Koblenz. Praxisorientiert könnte man sagen. Forschung ist an Hochschulen des öffentlichen Dienstes eher sehr nachrangig ausgestaltet. Meines Wissens nach werden die Lehrpläne auch in gewisser Weise, ich glaube, vom BMI auch vorgegeben. Das heißt, es gibt auch relativ wenig Spielraum, Lehrveranstaltungen groß neu aufzusetzen.
Ja, das
Genau.
ist bei eurer Welt dann sozusagen so mit Blick auf den Bund, nicht wahr? Bei uns im
Ja.
Thema landabwärts, kommunal, da haben wir auch verschiedene tatsächlich ministerielle Marschrichtungen, die oder Vorgaben. Es gibt da beispielsweise einen Beschluss der Innenministerkonferenz, der auch zum Beispiel für unsere
Ja.
Verwaltungsinformatik maßgeblich ist, welche Digitalkompetenzen man denn so in der Verwaltungsinformatik lernen müsste.
Okay.
Und es wurde dann da mal, muss ich augenzwinkernd sagen, vor 15 Jahren erhoben und die
Ja.
gelten jetzt. Ja, aber gut, ne, das ist natürlich. Wie du sagtest, ne, es hat dann auch ein bisschen Behördencharakter, aber Forschung, ja, ich kämpfe dafür, dass die Forschung dort auch einen starken Platz bekommt. Also wir versuchen jetzt mit dem ersten Drittmittelprojekt bei uns an der Hochschule in der Verwaltungsinformatik auch wirklich da mal ein bisschen Gas zu geben. Ich habe aber auch, das kann man vielleicht hier gerade mal reinbringen, da haben wir auch nochmal für die Shownotes eine Studie mit dem Institut der Deutschen Wirtschaft aus Köln eine Studie rausgebracht, die heute tatsächlich erschienen ist, KI-Fachkräfte in der öffentlichen Verwaltung. Und wir haben uns da angeschaut. Wir werden auch eine eigene Episode dazu machen, aber wir haben uns angeschaut, einfach alle Stellenausschreibungen aus einem Jahr und haben mal ausgewertet, ob wir in die KI-Reifegrade oder in die KI-Kompetenz verschiedener Behörden auf allen möglichen Leveln, wie du das auch gerade ausgeführt hast, da ein bisschen was interpretieren können. Und ich habe einfach mal versucht, auch in zumindest ein, zwei Kapitelchen. Die Studie hat tatsächlich ein paar mehr Seiten, also ein ganz klassisches wissenschaftliches Paper, das ist ganz schön. Da mal reinzubringen, was das vielleicht auch an Reformbedarf bedeuten könnte für die Hochschulen des öffentlichen Dienstes. Denn ja, du hast recht, sie grenzen sich, glaube ich, sehr stark ab von anderen Hochschultypen, aber das halte ich gar nicht unbedingt für so zielführend, weil schließlich kommen da ja dann die Führungskräfte oder die Fachexpertinnen und Experten für die Zukunft raus, die ja genau diese digitale Transformation und das ist schon ein sehr alter Begriff, ja. Aber den Mindset-Wandel, du hast öfter über Agilität gesprochen, das eigentlich prägen sollen. Also eigentlich müssten
Ja.
wir umgekehrt die Vorreiter sein und ganz moderne Didaktik, Forschung und dort eigentlich das bestmögliche Umfeld anbieten, ja, damit sich da eben ganz viel tut. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte jetzt im letzten Jahr darin mitgewirkt, es wird ein neues Modul aufgesetzt, auch Digitalisierung der Verwaltung. Und es wurde dann ganz gezielt mit verschiedenen Peers aus der Verwaltung auch erarbeitet, welche Kompetenzen Personen benötigen. Und ich habe natürlich dann die Kompetenzen, Transformational Skills aus dem Projektmanagement benannt. Also wie kann ich überhaupt diese großen Veränderungsprojekte steuern und was sind Anforderungen, die an mich herangetragen werden? Also ich lehre ja agile Methoden im Projektmanagement. Ich bin ins Projektmanagement auch irgendwie reingestolpert mal, also während nach dem Studium. Habe mich dann zertifizieren lassen und dann auf agiles Projektmanagement immer stärker ausgerichtet. Und ich plädiere dafür, du brauchst ein Portfolio an verschiedenen Projektmanagement-Methoden. So rein agil jetzt zu sagen, wir arbeiten alle mit Scrum, funktioniert in der öffentlichen Verwaltung nicht. Das gibt die Struktur nicht her, aber du musst in der Lage sein, situativ ganz verschiedene Methoden auf die Organisation anzuwenden und musst das Ganze unterfüttern mit sogenannten Transformational Skills, Ambiguitätstoleranz, Selbstreflexion, Konfliktfähigkeit, um mit dieser Komplexität in diesen ganzen Projekten umgehen zu können. Vielleicht als Beispiel, also meiner Stelle an der TH Köln führen wir gleichzeitig, also das ist alles in meinem Team verortet, wir machen die Transformation zu SAP S/4HANA. Wir führen ein Dokumentenmanagementsystem ein, haben uns da auf die Einführung der E-Akte konzentriert, plus bauen noch ein Geschäftsprozessmanagement auf. Und all diese drei riesigen Projekte, die ja sehr tief in die Organisationsstruktur der Hochschule gehen, spielen natürlich ganz eng ineinander. Vielleicht noch stärker heruntergebrochen, die SAP S/4HANA-Transformation und die E-Personalakte arbeiten ineinander mit Schnittstellen. Wir haben jetzt im Moment noch die alte SAP-Version in. Die E-Personalakte ist aber schon weiter. Eigentlich bräuchten wir die Schnittstelle jetzt schon. Wir wissen aber, dass HANA erst in 2 Jahren beispielsweise ausgerollt sein wird. Und solche Projektabhängigkeiten und Variablen erstmal zu erkennen, mitdenken zu können, über Prozesserhebungen auch gleichzeitig zu überlegen, in welchem Fachverfahren, in welchem System macht es Sinn, zukünftig Prozesse gut abzubilden, das wieder abzustimmen, das ist hochkomplex. Da musst du einfach noch mal ganz, das ist andere Projektarbeit wie noch vor 10 Jahren, meiner Meinung nach.
Bevor du uns nochmal SAP HANA noch näher bringst und vielleicht auch
Ja.
nochmal sagst, ob das das große NRW-Projekt ist oder ob ihr da quasi singulär unterwegs seid, vielleicht 2 Folgen zurückgespult, Future Skills in der Hochschullehre. Da durfte ich
Ja.
mit Dr. Nina Horstmann über Future Skills sprechen und wen das oder der Begriff Ambiguitätstoleranz nochmal genauer interessiert. Dr. Nina Horstmann hat das in der damaligen Episode erklärt und dazu groß geforscht mit dem Stifterverband und CHE, ihrem Institut. Ja, also SAP-Umstellung, das ist natürlich für eine Hochschule, dann letztlich auch als Behörde, stelle ich mir vor, eine gigantische IT-Transformation. Und vielleicht kannst du es noch ein bisschen genauer erklären. Also wahrscheinlich ist es auch die Cloud-Migration, die damit einhergeht, stelle ich mir vor. Und wahrscheinlich Fachverfahren hast du schon genannt. Also die verwaltungsinternen Prozesse sind das, die halt softwareseitig abgebildet werden. Nimm uns noch mal ein bisschen mit. Was sind da die Lessons learned, die man vielleicht schon daraus mitnehmen kann?
Oh, die Lessons learned, die wir, Lessons learned ist auf jeden Fall, dass wir laufend dazu lernen, wie man das gut machen kann. Vielleicht, ich muss kurz ausholen zur NRW-Situation insgesamt. Wir haben ja das Glück, dass wir in NRW auf sogenannte Kooperationsprojekte setzen. Dazu gehört auch das SAP-NRW-Projekt, das du genannt hattest, an dem wir auch teilgenommen haben als Konsortialpartner, wo eben bestimmte Lösungen auf Landesebene auch schon erarbeitet wurden und wir eine gewisse Infrastruktur haben, die NRW auch tatsächlich bei der Verwaltungsdigitalisierung von Hochschulen auch wirklich auszeichnet. Also es gibt die KDU, die Koordinierungsinstanz für die digitalen Unterstützungsprozesse, die gerade mich als E-Government-Koordinatorin immer sehr gut unterstützt haben. Es gibt ein E-Akte-Kompetenzzentrum, wo eben Masterlösungen auch verankert sind, Wissen auch wirklich gebündelt wird. Das hilft uns 42 NRW-Hochschulen natürlich ganz enorm, diese Projekte umzusetzen. Ich glaube, das ist jetzt meine persönliche Meinung, viele haben unterschätzt, wie tief das Ganze in die Organisationsstruktur eingreift. Ich habe das an verschiedenster Stelle auch an anderen Hochschulen beobachtet, dass vielleicht auch, ja, manchmal verschließt man ja auch gerne die Augen vor dem, was kommt, unterschätzt wird, dass die Umstellung auf digitale Prozesse nicht einfach bedeutet, dass wir eine neue Software einführen. Ich würde als Lessons learned ganz anders kommunikativ an diesen Organisationsentwicklungsprozess herangehen. Ich habe ihn schon laufend übernommen, deshalb nehme ich mich da an dieser Stelle ein bisschen raus. Aber auch das ist eine Beobachtung, dass das Thema Change Management und Kommunikation deutlich zu kurz kommt für das, wie wir auch unsere Arbeitswelt tiefschürfend verändern werden und auch welche Potenziale digitale Prozesse uns später bieten werden. An Hochschulen wird das häufig als wir erfüllen eine gesetzliche Verpflichtung nach Online-Zugangsgesetz und E-Government. Ja, das ist richtig. Die Verpflichtung für elektronische Aktenführung haben wir theoretisch durch eine elektronische Ablage erfüllt, aber ein Dokumentenmanagementsystem bietet eben auch die Möglichkeit, Genehmigungsworkflows abzubilden, Prozesse zu optimieren, Schritte wegfallen zu lassen, Hierarchien aufzubrechen, Machtmonopole auch nochmal zu verändern. Das ist leider, also das ist so ein Lessons learned, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe. Und dann natürlich, du musst, wenn du Projektleitende auf so große Projekte ansetzt, den Menschen wirklich auch gute Kompetenzen an die Hand geben von Beginn an und musst in die Organisation auch hier wieder Kommunikation gut thematisieren können, dass viele Dinge einfach zu diesem Zeitpunkt nicht feststehen oder nicht geklärt werden können, dass wir uns auch ein bisschen auf dieses Abenteuer einlassen müssen, dass wir nicht wissen, was am Ende genau dabei herauskommt. Auch das kommt an manchen Stellen noch zu kurz, aber wir arbeiten daran.
Was mich vielleicht abschließend daran tatsächlich überrascht, wir kennen in der Wirtschaftsinformatik die ERP-Integration, also das ist ja letztlich das, worüber du hier gerade gesprochen hast, also das quasi Kernsystem einer Organisation, ist wirklich seit den 90er Jahren, würde ich sagen, fallabschließend erforscht. Die Begriffe, die du gerade genannt hattest, dass ich wirklich die Prozesse rudimentär nochmal anfasse, Change Management betreibe. Übrigens hier der kleine Wink, Change Management nicht im Sinne des klassischen IT-Managements, ich habe eine Änderung und muss dann irgendwie das implementieren, sondern im Sinne des ja, organisationspsychologischen Change Managements. eins, was du gerade erläutert hast. Ja, die Organisation muss sich komplett umstellen, vielleicht in eine neue Welt hineindenken. Ich muss die Menschen mitnehmen, ich muss mit Ängsten arbeiten. Also das ist dieser Bereich der Wissenschaft. Und wie gesagt, das ist, glaube ich, also schon vor dem Millennium fallabschließend erforscht worden, würde ich sagen. Und trotzdem tut man sich schwer, jetzt hier in der Hochschullandschaft diesen Umschwung hinzubekommen. Das ist schon auch in Teilen vielleicht überraschend. Ich lege aber einfach mal hier in die Shownotes das Projekt SAP NRW mit rein.
Wenn man sich,
ja, das ist wirklich spannend, sich das anzuschauen. Und in dem Sinne hast du, Julia, nochmal wirklich ganz viele Begriffe, die wir in den letzten Episoden hier besprochen haben, über OZG, Fachverfahren, Change Management bis hin zur päpstlichen Enzyklika. Also nochmal richtig toll mitgenommen. Hab vielen Dank, Julia.
Ganz herzlichen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Haben wir noch was vergessen? Möchtest du noch was loswerden oder noch ein Appell oder ein Aufruf hier an die Community?
Ich überlege. Also auf jeden Fall möchte ich natürlich gerne Frauen begeistern, dass sie sich auch im Bereich Wirtschaftsinformatik auch viel stärker einbringen. Und ich glaube, mit Nikolai hat man da auch einen super Ansprechpartner, dem ein Studium auch sehr viel Spaß macht. Und ansonsten möchte ich alle dazu ermutigen, sichtbar zu sein und das Thema anzugehen. Denn Digitalisierung, KI geht uns alle als Gesellschaft etwas an.
Das kann ich nur hoffen. Und insofern, Julia, noch einmal herzlichen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir einen wunderbaren weiteren Sommer.
Dankeschön, das wünsche ich dir auch.
Dankeschön.